freue mich, heute nochmal über Bündnisse zu sprechen. Und heute geht's um das Siegel des Bundes. Yeah! Aber zu Anfang noch ein Witz. Wie ihr wisst, ich liebe, also meine Lieblingswitze sind ja einfach das, was Kinder so immer von sich geben. Und an was ich jetzt halt gerade wieder denken muss, weil ja bald wieder Bürgerfest ist, die einen oder anderen von euch kennen das ja schon, vor ein paar Jahren, Benafteli war noch ein bisschen kleiner, hat er sich voll gefreut, weil bald ist ja Bürgerfest und so. Und dann war endlich das Bürgerfest und die waren auch bei uns im Eiscafé und dann der Benafteli voll... Genau, Freude, Vorfreude. Papa, wann gehen wir denn jetzt Burger essen? Und dann, wie Burger essen? Ja, du hast doch gesagt, wir gehen aufs Burgerfest. Und für ihn war klar, ein Burgerfest, da geht man Burger essen. Das ist so cool, oder? In seinem Kopf war die ganze Zeit Burgerfest, Burgerfest. Genau, also bald ist natürlich das Burgerfest. Da gibt's bestimmt auch Burger, aber genau, es ist einfach, finde ich, köstlich, was Kinder manchmal so verstehen oder von sich geben. Und manchmal sind wir ja auch wie Kinder, gell, und geben auch lustige Sachen von uns. Halleluja, ich hoffe, dass ich heute, wie soll man sagen, genau, also dass ihr mich auf jeden Fall richtig versteht und ich die richtigen Sachen hier vom Stapel lasse. Yeah! Letzter Gottesdienst, wer war alles da letzten Sonntag? War total stark, gell? Der Heilige Geist war so stark da. Ich meine, letzte Woche war ja auch Pfingsten. Aber die Verheißung von Pfingsten ist eigentlich, dass wir jeden Tag Pfingsten haben können, dass wir jeden Tag den Heiligen Geist erleben können in seiner Kraft immer mehr. Und genau, auch der Lobpreis heute Morgen war so stark. Ich glaube einfach, Heilige Geist ist hier und der macht einfach weiter an dem, was er begonnen hat, hier bei uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und das Siegel des Bundes ist der kostbare Heilige Geist. In Epheser 1, Vers 13 lesen wir, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Boah, was für ein Siegel, hey. Genau, ich werde heute einfach noch mehr drauf eingehen. Letztes Mal, als ich gesprochen habe, bin ich stark drauf eingegangen, einfach auf den Ehebund und einfach inwieweit der Ehebund ein Bild für den Bund ist, den Gott mit uns schließen will. Er sagt es auch immer wieder in verschiedenen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in Jesaja 54, Vers 5, sagt er, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Und in Hosea 2, Vers 21 sagt Gott, ich will mich mit dir verloben. Klar, sagt Gott es hier zu Israel, aber im Neuen Testament lesen wir, dass alle Verheißungen in Christus Ja und Amen sind. Also das heißt, alle Verheißungen im Alten Testament, die dem Volk Israel gelten, gelten heute genauso uns, der Ekklesia. Und die dürfen wir an uns reißen. Und Gott will sich mit mir verloben. Gott will sich mit uns verloben. Und ich habe mal geschaut, das Wort verloben heißt Eras. Das bedeutet so viel wie verloben, versprechen, sich mit jemandem vermählen und buchstäblich eben einen Preis für jemanden zu bezahlen, um damit das Recht zu bekommen, jemanden oder etwas in Besitz zu nehmen. Wenn wir das heute hören, denken wir vielleicht, ich will aber nicht, dass mich jemand in Besitz nimmt. Ich bin ja kein Ding und ich bin kein Sklave und kein Diener oder so. Aber wenn man das einfach so im Kontext sieht, was das bedeutet. Früher, wenn eine Frau, wenn ein Mann einen Preis für eine Frau bezahlt hat und sie rechtmäßig als seine Frau genommen hat, das war einfach ein enormer Schutz für eine Frau. Und genau, und so ist Gott auch. Er will, dass wir zu ihm gehören. Er will sich mit uns verloben und er ist bereit, dafür einen Preis zu bezahlen und sich praktisch das legale Recht dafür zu schaffen, zu sagen, die gehört mir. Und das ist halt super wichtig, vor allem in der geistlichen Welt. In der geistlichen Welt ist es sichtbar, zu wem wir gehören und wer das legale Recht in unserem Leben hat. Und muss ich irgendwie gerade dran denken, das ist echt interessant, also wenn wir so Seelgebete haben und manchmal auch für Leute beten, die wir auch gar nicht kennen, die einfach irgendein Problem haben und um Gebet bitten, hat eine von uns schon mal einfach gesehen, zum Beispiel, dass jemand hat gesagt, das ist wie wenn der gar keinen Schutz hat, wie wenn die Person, weiß ich, ist die überhaupt errettet, so. Und dann kam halt raus, dass die Person nicht getauft war. Und es ist einfach voll krass, weil im Geist ist einfach sichtbar, wo du stehst. Man kann, was weiß ich, wie geistlich wirken, aber in der himmlischen Welt, da können wir einfach nichts vormachen, sondern da ist einfach sichtbar, welches Siegel auf dir draufgedrückt ist. Das sieht man einfach, du gehörst auf die Seite oder eben auf die Seite. Und Christus hat den Preis bezahlt, hat das legale Recht erworben, um sich mit uns zu verloben. Das Einzige, was ihm noch dazu fehlt, ist eben unser Ja. Weil solange wir nicht Ja sagen, weil die Leute ja oft sagen, wieso, aber wenn Jesus gestorben ist, für alle Menschen gestorben, ja klar, aber sie müssen halt Ja dazu sagen. Weil solange sie nicht Ja gesagt haben, hat Gott wiederum nicht das legale Recht, sie sein Eigen zu nennen. Weil ihr Siegel fehlt noch. Wenn man in der Bibel liest darüber, wenn ein Bund geschlossen wird, steht da in der Regel Karat Berit. Und es ist auch voll stark, weil Berit ist der Bund und Karat bedeutet etwas abschneiden, abschlagen, abhauen oder auch zerschneiden. Das heißt vom jüdischen Gedankengut, wenn man hört, dass ein Bund geschlossen wird, also bei dem Ausdruck Karat Berit wird an das Zerschneiden eines Opfertieres gedacht. Also das heißt, wenn das Gedankengut einfach, wenn ich mir überlege, einen Bund mit jemandem zu schließen, dann ist mir sofort klar, dass das hier mit einem Opfer zu tun hat. Dass ich ein Opfer brauche, um diesen Bund zu besiegeln und zu beschließen. Voll krass, gell? Und Halleluja, Jesus hat bereits den Preis für uns bezahlt. Er hat das Opfer gebracht. Wir müssen kein Opfer mehr bringen, um diesen Bund zu schließen, um Ja zu sagen. Das Opfer hat Jesus gebracht. Und ich liebe da einfach Kolosser 2, Vers 12. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben an das Kreuz genagelt. Das hat er mit seinem Opfer vollbracht. Wir mit unseren, ich meine, was hätten wir an Strafe verdient mit all dem Mist, sag ich mal, den wir in unserem Leben schon gemacht haben und teilweise noch machen und noch machen werden. Aber durch den Preis, den Jesus gezahlt hat, hat er diesen Schuldbrief getilgt und der Feind hat kein Anrecht mehr zu sagen, aber die hat doch. Weil der Schuldbrief genagelt ist ans Kreuz durch das Opfer, das Christus für uns gebracht hat. Halleluja. Und was da einfach auch stark ist, in 1. Mose 15, wo Gott den Bund mit Abraham schließt. Ich lese es gleich gerade mal vor. Gott, 1. Mose 15, Vers 1 und dann die folgenden Verse. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Und er sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich dieses Land als Erbe besitzen werde? Und Gott sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Glutofen, eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham, sprach, deinen Samen habe ich dieses Land gegeben. Hier besiegelt Gott seinen Bund mit Abraham, mit dem Opfertier und mit Feuer. Und Gott hat seinen Bund mit uns besiegelt, mit dem Opfer Christi am Kreuz. Und wenn wir Ja sagen, kommt Gott mit seinem Feuer und besiegelt diesen Bund aufs Neue und besiegelt diesen Bund mit seinem Heiligen Geist. Wow, was für ein Gott, was für ein starkes Bündnis, ein Bündnis aus Blut und Feuer. Halleluja. Genau. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das Siegel kommt dann, wenn wir Ja sagen. Dann kommt das Siegel. Der Bund, das Angebot steht da, das Opfer ist bereits vollbracht. Aber das Siegel kommt, wenn wir Ja sagen. Wenn wir uns ganz einlassen auf Gott. Und das Wort Siegel oder versiegeln heißt Sphagis, und steht eben auch für bestätigen. Und im Altertum diente eben das Versiegeln der Kenntlichmachung und dem Schutz des Eigentums. Also hier wiederum, wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, mit Feuer getauft werden, ist es wieder ein Siegel, das im Geist sichtbar ist. Und im Geist sichtbar ist, die gehört zum Reich des Lichts, die gehört auf die Seite. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach dieses Siegel annehmen und unter diesem Siegel leben, mit dem Heiligen Geist leben, mit seinem Feuer leben. In Johannes 3, Vers 33 steht, wer aber sein Zeugnis annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Also das heißt, dass wir wiederum, Gott versiegelt das Bündnis mit uns und dass wir es wiederum versiegeln, dadurch, dass wir es annehmen. Und annehmen heißt nicht einfach nur sagen, ja, passt schon, glaube ich, sondern heißt danach zu leben. Einfach ein starkes Beispiel für jemand, der in so einem Bündnis gelebt hat, war eben Abraham. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, hat mehrmals auch diesen Bund bestätigt. Und die Bibel sagt auch, dass Abraham geglaubt hat. In Römer 4, Vers 3 lesen wir, also oft denken wir eben, wenn wir an Abraham denken, ja gut, der Abraham, klar, hat einen Bund geschlossen mit Gott, aber weißt, wie weit war es eigentlich mit seinem Glaube so? Ich meine, immerhin hat er einen Ismael gezeugt, weil er gedacht hat, naja, Gott kriegt es nicht hin, er muss seine Magd nehmen und zur Hilfe. Und oft denken wir an diese Sachen, aber wenn wir mal schauen, was die Bibel über Abraham sagt, in Römer 4, Vers 3 sagt sie, Abraham aber glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. In Römer 4, Vers 19 steht, er wurde nicht schwach im Glauben. Als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Die Bibel guckt nicht auf die Fehler, die der Abraham gemacht hat, sondern die Bibel schaut auf die Gesamtheit seines Lebens. Und das Wort sagt, er wurde nicht schwach im Glauben. Das Wort sagt, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und im Wort Gottes wird das Wort Glaube nicht einfach nur so dahergesagt. Ja, die glaubt auch, der glaubt auch, der hat schon auch geglaubt. Sondern das ist, wenn in der Bibel steht, der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, dann steht hinter dem Glauben, was ich so cool finde in der Amplified Bibel, Da werden das Urwort im Hebräischen oder im Griechischen hat ja oft mehrere Bedeutungen. Und da steht für das Wort Glauben, das heißt, wenn Leute anfangen, an Jesus zu glauben, steht da immer, they believed in him, they trust in him, cling to him and relied on him. Also das heißt, zu glauben heißt, sie haben angefangen, ihm zu vertrauen, sie haben sich an ihn geklammert, an ihn gehängt, und sie haben sich auf ihn verlassen. Das ist, Glauben ist nicht einfach nur, ich glaube schon, sondern an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, dass der Heilige Geist mit Feuer auf uns fallen will und gefallen ist und es immer wieder neu tun will, heißt, ich verlasse mich da drauf. Ich hänge mich da dran. Ich hänge mich an diese Verheißung. Ich hänge mich an das Wort. Und ich lasse nicht los, bis ich sehe, dass es in meinem Leben zur Erfüllung kommt. Das ist Glauben. Und so hat Abraham geglaubt. Und das ist das Siegel, das ist die Bestätigung, den wir von unserer Seite geben können für dieses Bündnis, das Gott mit uns geschlossen hat und mit jedem schließen möchte. Noch ein starkes Bündnis in der Bibel zwischen zwei Menschen, und zwar zwischen David und Jonathan. In 1. Samuel 18, Vers 1, ja, es waren beides Krieger, es waren starke Männer Gottes, aber waren beides Männer, die absolut Gott geliebt haben und die echt eigentlich ein weiches Herz hatten. Also stark sein heißt nicht, ein hartes Herz zu haben. Ein Krieger zu sein heißt nicht, irgendwie gegen alles gewappnet zu sein, sondern also im Sinne von, mir kann niemand was anhaben, sondern das waren echte Krieger, aber die hatten ein weiches Herz, die hatten eine Liebe für Gott und eine Liebe für Menschen, für ihr Volk. Und hier können wir sehen, dass sie beide auch einfach eine Freundschaft hatten, wo man einfach nicht anders sagen, es war einfach eine göttliche Freundschaft, ein göttlicher Bund. In 1. Samuel 18, Vers 1 steht, Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Aber hier wieder, der Grund für diesen Bund, das Fundament von diesem Bund ist Liebe. Ist nicht Berechnung. Ich mache jetzt einen Bund mit dem, weil dann können wir uns zusammentun und zusammen sind wir stärker und was weiß ich, sondern er hat ihn lieb. Und deshalb schlossen sie einen Bund miteinander. Und in Kapitel 18, Vers 4 lesen wir, wie sie diesen Bund besiegeln. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Die haben hier Waffen ausgetauscht, um diesen Bund zu besiegeln. Und okay, du denkst vielleicht, welche Waffen? Ich habe keine Waffen. Muss ich mir jetzt Waffen zulegen, dass ich Waffen austauschen kann mit Gott? Oder genau. Wir haben auf jeden Fall Waffen. Die Bibel spricht im Neuen Testament von den Waffen, die wir besitzen. Und zwar besitzen wir Waffen der Ungerechtigkeit oder eben Waffen der Gerechtigkeit. Und Gott gibt uns die Chance, wenn wir dieses Bündnis mit ihm eingehen, dass wir es versiegeln, indem wir unsere Waffen austauschen. Unsere Waffen der Ungerechtigkeit, des Ärgers und des Zorns. Böse Worte sind krasse Waffen. Damit kann man ganz schön viel erreichen. Kann man auch ganz schön viel kaputt machen. Aber Gott sagt, hey, komm, lass uns Waffen tauschen. Gib du mir deinen Zorn, gib du mir deinen Ärger, gib du mir deine Kontrolle, deine bösen Worte, deine, was weiß ich, beleidigt sein. Man kann ja auch mit schweigen. Das ist auch eine Waffe. Da kann man auch ganz schön was erreichen. Genau, aber das sind Waffen der Ungerechtigkeit. Und Gott sagt, hey, besiegel doch den Bund mit mir, indem du mir deine Waffen der Ungerechtigkeit gibst und ich tausche dir ein gegen die Waffen der Gerechtigkeit. In Römer 13, Vers 12 lesen wir, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, die Waffen des Lichts anzulegen. In 2. Korinther 10, Vers 4 steht, dass die Waffen unseres Kampfes eben nicht fleischlich sind, dass die Waffen unseres Kampfes nicht von dieser Welt sind, sondern mächtig im Dienst Gottes, eben Festungen zu zerstören, in der Himmelswelt Festungen einzureißen. Aber das können wir nur mit den Waffen Gottes, mit den Waffen des Lichts, mit den Waffen des Geistes. Wenn wir versuchen, mit unseren Waffen zu kämpfen, auch für Gott zu kämpfen, dann wird es immer anstrengend, religiös, gesetzlich. Genau. Und in Epheser 6, Vers 11 kennen wir alle die Waffenrüstung Gottes, wo Gott sagt, legt an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Feindes. Lasst uns unseren Bund besiegeln und unsere Waffen der Ungerechtigkeit ablegen und die Waffen des Lichts anziehen, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, den Panzer der Gerechtigkeit. Yeah. Halleluja. Wenn wir einen Bund schließen, dann hat es Auswirkungen. Es wird sichtbar in unserem Leben, mit wem wir einen Bund haben. Auf jeden Fall, mit wem wir geistlich gesehen einen Bund haben, aber auch mit wem wir menschlich gesehen einen Bund haben. Deshalb ist es echt wichtig, auch sich seine Freunde entsprechend auszusuchen, weil die Bündnisse, die du in deinem Leben hast, die wirken sich aus auf dein Leben, auf das, wie du bist, wie du dich verhältst. Und es hat einfach einen starken Einfluss. Und hier sehen wir einfach diesen positiven Einfluss von diesem göttlichen Bund zwischen Jonathan und David. Wir lesen im 1. Samuel 23. David war in Horesha in der Wüste Ziph. Da machte sich Jonathan auf und ging hin zu David nach Horesha, also in die Wüste, und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel, und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Und sie machten beide einen Bund, also sie erneuern hier ihren Bund nochmal, miteinander vor dem Herrn. Und David blieb in Horesha, Jonathan aber ging wieder heim. Voll krass, was man hier sieht, einfach die beiden haben einen Bund, und deshalb ist Jonathan bereit, eben zu David in die Wüste zu gehen. Ist jetzt nicht so der tollste Ort, also ich glaube andersrum, man hat lieber einen Freund im Schloss und geht ihn im Schloss besuchen, als dass man einen Freund in der Wüste hat und ihn dort besucht. Aber er wusste, mein Freund, mit dem ich einen Bund habe, der braucht jetzt Ermutigung, der braucht Unterstützung. Und ich will dem zeigen, dass ich da bin, dass ich hinter ihm stehe. Und ich bin bereit, zu ihm in die Wüste zu gehen. Und er ermutigt den David, er hält zu ihm. Und das kostet ihm auch was, weil er riskiert damit seine eigene Beziehung zu seinem Vater. Ich meine, der Saul, das war ja nicht... Das konnte ich ja logisch gar nicht nachvollziehen, wie der Saul sich teilweise gegenüber dem David verhalten hat. Und du wusstest nicht, wenn der Jonathan sich jetzt zum David stellt, ob der Saul dann seinen ganzen Ärger auch an seinem Sohn rauslässt, ob er auch anfängt, ihn zu verfolgen. Und Jonathan war aber bereit, diese Beziehung zu riskieren, weil er einen Bund hatte mit David. Und nicht nur das. Der Jonathan wäre ja derjenige gewesen, der eigentlich den Anspruch auf den Thron hatte. Der Jonathan war der eigentliche Nachfolger des Königs. Und er war aber bereit zu sehen, dass Gott den David gesalbt hat, um der nächste König zu sein. Und der Jonathan war bereit, einfach seinen Anspruch, sein Recht auf den Thron aufzugeben. Und hat den David darin sogar noch unterstützt. Ich meine, er hätte ihn ja mitverfolgen können, damit er dann auf den Thron kommt. Aber er hat den David unterstützt, weil er die Hand Gottes auf ihm gesehen hat und er hatte Ehrfurcht davor. Und er hat eigentlich für ihn gekämpft. Er hat sich auf seine Seite gestellt und hat sein rechtmäßiges Erbe, war er bereit abzugeben an David. Hammer. Muss ich so dran denken, weil oft auch in, sag ich mal, jetzt im christlichen Bereich sind wir so fixiert irgendwie auf unsere Berufung, auf die Träume, die Gott in uns gegeben hat, die Prophezeiungen, die Gott uns gegeben hat, und wir wollen da unbedingt hinkommen und kostet es was wolle, und es ist auch gut. Ich meine, die Gewalttätigen reißen es an sich. Wir müssen uns da durchkämpfen, weil der Feind will uns aufhalten. Er will nicht, dass wir in unsere Berufung kommen. Aber oft sind dann so Dinge auf unserem Weg, wo Gott will, dass wir anderen Leuten in ihre Berufung helfen. Dass wir andere Leute darin ermutigen, vorwärts zu kommen. Und es bedeutet dann vielleicht, dass ich halt eine Zeit lang eben selber einen Schritt zurücktreten muss. Und vielleicht sieht ja meine Berufung auch ganz anders aus, wie ich mir das vorstelle. Keine Ahnung, hast eine Prophezeiung, dass Tausende durch dich errettet werden, und denkst, oh, ich werde, was weiß ich, der große Prediger, Evangelist in Afrika vor 10.000 Menschen, und nachher bist du derjenige, der denjenigen zu Jesus führt, der das dann tut, wisst ihr? Aber, und im Reich Gottes ist dann nicht der größer, der dann letztendlich die Zehntausende zu Jesus führt, als der, wisst ihr, der den Evangelisten reingezogen hat. Also, einfach, wir haben da oft halt so unsere Vorstellungen, wie das aussieht, wenn ich in meiner Berufung drin bin. Aber zum einen dürfen wir den Weg dahin nicht unterschätzen und zum anderen einfach auch bereit sein, andere in ihre Berufung reinzuhelfen, andere zu ermutigen, andere zu segnen. Also echt, wenn ich denke, was ich in meinem Leben schon, sag ich mal, für andere Leute geputzt habe, damit die frei sind, um was zu tun für ihren Dienst im Reich Gottes. Was habe ich schon auf Kinder aufgepasst, damit die Mütter frei waren, um einfach ihre Zeit dafür zu nutzen, damit sie eben für ihren Dienst, in ihrem Dienst weiterkommen. Oder auch, was weiß ich, Finanzen in Leute reingesät. Die jetzt vielleicht auch gut selber brauchen können. Aber das sind alles so Sachen, dass wir nicht nur uns sehen und unsere Berufung, sondern dass wir auch wie in Jonathan einfach die Berufung, die Hand Gottes auf anderen Leuten sehen und bereit sind, einfach für dir was zu riskieren, auch einfach die vorwärts zu bringen. Halleluja. Was ich auch noch interessant fand, wo ich so zum Thema Bündnisse in der Bibel geschaut habe, bin ich auf Hiob gestoßen. Und der Hiob hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Gut, das war jetzt nicht Hiob, aber mir ging es mehr, also es war ein Mann und mir ging es um die Augen. Genau, in Hiob 31, Vers 1 lesen wir, ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Krass, gell? Also wir können Bündnisse schließen mit Gott, wir können Bündnisse schließen mit den anderen Menschen, aber wir können auch Bündnisse schließen mit uns selber. Mit den Gliedern unseres Leibes, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserem Mund, mit unseren Füßen. Und die Bibel spricht ja auch mehrfach davon, dass wir uns zum Beispiel in Römer 6, Vers 13 nicht der Sünde unserer Glieder hingeben als Waffen der Ungerechtigkeit. Das heißt, auch hier wieder, wir können einen Bund schließen und ihn besiegeln, indem wir auch entsprechend leben. Der Hiob hat einen Bund geschlossen mit seinen Augen und entsprechend da hingeguckt und da vielleicht nicht hingeguckt, um einfach sein Herz zu bewahren, um sich reinzuhalten. Und manchmal ist es gut, wenn die Bibel sagt, Jesus sagt, hey, wenn dich deine Hand zur Sünde reizt, dann hau sie ab. Wenn dich dein Auge zur Sünde reizt, dann reiß es raus. Besser kommst du ohne Auge, ohne Hand ins Reich Gottes, als mit Hand und Auge in die Hölle. Ja, so sagt es Jesus. Ja, genau. Und wir wissen, jeder weiß von sich selber irgendwie, wo er seine Schwierigkeiten hat. Vielleicht gehen meine Füße halt manchmal wohin, wo sie nicht hingehen sollten. Und vielleicht tun meine Hände manchmal was, was sie nicht tun sollten. Und meine Augen schauen sich Sachen an, die sie nicht anschauen sollten. Und meine Ohren hören wohin, wo ich eigentlich nicht hinhören sollte. Einfach, dass wir mit unseren Gliedern Bündnisse schließen und sagen, okay, ich schließe einen Bund mit meinen Ohren. Ich will hören, was Gott sagt. Ich will nicht mehr auf die Lästereien, das negative Gerede von meinen Kollegen hören. Oder bei uns sind es mehr die Gäste. Genau. Oder ich schließe einen Bund mit meinem Mund. Dass mein Mund einfach nicht, dass da nicht mehr dieses negative Zeug rauskommt, das mir die Verheißung kaputt macht, bevor sie überhaupt da sind. Krass, gell? Wir können einen Bund schließen. Mit unseren Gliedern, mit unserem Körper. Und ja, lass uns das einfach praktisch machen und da auch einfach wieder mehr auf den Heiligen Geist hören. Weil, wenn wir das jetzt alles hören, hey, mal im Ernst, also ich schaffe das nicht, danach zu leben. Ich schaffe das nicht, das alles von Gottes Wort einzuhalten. Ich brauche den Heiligen Geist. Das geht gar nicht ohne den Heiligen Geist ist alles wieder Zwang und anstrengend und ist eigentlich, genau, ich meine, wir wissen alle, der nächste Fehler kommt und dann verdammst du dich wieder und wir brauchen den Heiligen Geist und dass wir einfach wieder mehr, immer Raum geben, mehr auf ihn hören und einfach auch, wenn er was sagt, danach handeln und ihm gehorchen und Genau, weil wenn wir es mit dem Heiligen Geist machen, es ist zwar herausfordernd, weil er oft auch Sachen sagt, die jetzt auch nicht einfach sind, aber es ist trotzdem insgesamt einfach, es ist nicht so anstrengend, es ist nicht so hart. Wir sind nicht unter diesem strengen Geist, der uns ständig verdammt, sondern der Heilige Geist, jemand, der uns ermutigt, der sagt, komm, du schaffst es, komm, mach das. Und einfach, wenn wir auf den Heiligen Geist gehört haben und jemand, was sich angesprochen haben oder dass sie wieder Zeit mit ihm verbracht haben oder jetzt, sag ich mal, nicht nur Hauptsache unsere Bibelliste abgehakt haben, sondern wirklich auch Zeit mit ihm verbracht haben, hey, das ist auch, da merkst du einfach wieder, das ist eigentlich der Sinn des Lebens. Das gibt meinem Leben den eigentlich, weißt du, der Alltag, was sie so alles machen, das ist alles Hülle, aber das ist nicht, warum wir hier sind. Und umso mehr wir auf den Heiligen Geist hören und dem nachgehen, umso mehr kommen wir in das rein, warum wir eigentlich hier sind. Und ich habe jetzt einmal noch ein paar Vorbilder. Wir haben in JJJ hatten wir es vor kurzem auch von Vorbildern. Müsst ihr echt mal in der Konkordanz schauen. Es ist interessant, wie oft das Wort Vorbild im Neuen Testament kommt. Und daran siehst du eigentlich, also Vorbild und Nachahmer. Dass wir Nachahmer werden von Christus, von Paulus, von denen, die vor uns hergegangen sind, von unseren Mitstreitern. Weil Gott hat es so in uns reingelegt. Wir haben Vorbilder, ob du dessen bewusst bist oder nicht. Du hast irgendein Vorbild und wir werden so wie das Vorbild, das wir vor Augen haben. Und darum ist es halt wichtig, dass wir die richtigen Vorbilder vor Augen haben, dass wir uns das bewusst machen, überlegen, ja genau, wen will ich mir eigentlich als Vorbild nehmen für mein Leben, damit ich so werde wie der. Oder einfach Bereiche aus dem Leben von verschiedenen Leuten. Ich sage, genau so will ich das auch machen. Genau so will ich auch werden. Und einer von diesen Männern, die uns im Glauben vorangegangen sind, hat der Hirvoje auch uns ein bisschen was erzählt vor 2 Wochen, der Smith Wigglesworth. War ein absolut krasser Mann, durch den viele, viele Heilungen geschehen sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dadurch, dass er gehört hat auf den Heiligen Geist. Was ich bei dem total interessant finde, ist, der war halt nach außen hin einfach ein rauer Bursche. Der war so rau, dass die Leute ja teilweise Angst vor ihm hatten, weil er jetzt nicht gerade Mr. Sensitive war. Aber der war voll sensibel für den Heiligen Geist. Boah. Und weißt du, es gibt einfach keine Charaktereigenschaft, die uns unfähig macht, auf den Heiligen Geist zu hören. Auch wenn du unsensibel bist, was Menschen anbelangt. Egal, wir können eine Sensibilität für den Heiligen Geist entwickeln. Und manchmal frage ich mich, ob nicht sogar die Leute, die nicht ganz so sensibel für andere Menschen sind, nicht sogar besser auf den Heiligen Geist hören können, weil die dann halt einfach machen, was der Heilige Geist sagt und es denen egal ist, was die anderen denken. Aber wenn du so sensibel bist und spürst schon, was die anderen denken und darauf eingehen kannst, dann musst du eher aufpassen, dass du dich davon nicht so arg lenken und leiten lässt. Und das dann machst du auch, was der Heilige Geist dir sagt. Halleluja, aber das ist doch, würde ich sagen, eine Vision, die man sich nehmen kann. Wir hören auf den Heiligen Geist, wir tun, was er sagt. Hey, und ich glaube wirklich, dass dann einfach auch mehr Heilungen passieren, wenn wir für Leute beten. Weil wir dann die richtigen Zeitpunkte erwischen und die richtigen Leute. Und genau. Ein Vorbild, aber wir haben sie auch draußen hier in unserer Ahnengalerie hängen, den Dietrich Bonhoeffer. Krasser Mann Gottes. Ich meine, der hat in einer der dunkelsten Zeiten unseres Landes gelebt. Ich meine, es war ja eine Zeit von geistiger Verwirrung und Einschüchterung und Depression. Und hey, ich meine, keine Ahnung, wie zu der Himmel damals war, einfach durch all die Ungerechtigkeit, die da in unserem Land passiert ist. Und trotzdem in der Zeit, der Dietrich Bonhoeffer war einer, der ist aufgestanden. Der war mutig und kühn und hat das Wort der Wahrheit verkündet. Der hat es nicht für sich behalten, sondern er hat es verkündet und er hat danach gelebt. Der hatte so einen unerschütterlichen Glauben in der Zeit, wo, ja, Also ich meine, ich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wohl gewesen ist, im Dritten Reich gelebt zu haben. Und trotzdem hat er sich einfach eine Klarheit in seinen Gedanken, in seinem Geist bewahrt. Auf jeden Fall dadurch, dass er war ein Studierer des Wortes, der war einfach, er war im Wort drin. Und auf jeden Fall war er jemand, der die Kraft des Heiligen Geistes erlebt und empfangen hat und darin gelebt hat. Weil diesen Mut und diese Kühnheit, die er hatte, das ist einfach nicht menschlich. Das kam von woanders. Das war eine andere Quelle. Und ich glaube halt wirklich, dass wir im Alltag lernen müssen, ebenso mit dem Heiligen Geist zu leben, damit wir für so schwierige Zeiten auch gewappnet sind. Weil wir können nicht dann anfangen, wenn es schwierig wird, auf den Heiligen Geist zu hören. Okay, jetzt, sondern wir müssen darin trainiert sein. Wir müssen die Stimme kennen. Und dann werden wir sie auch hören, wenn es schwierig wird. Der Bonhoeffer, der war so krass, der war in einem der schlimmsten Gefängnisse der SS in Berlin. Die Leute wurden dort auch übelst gefoltert, auf übernatürliche Art und Weise. Er ist vor dieser Folter dort bewahrt geblieben, aber du weißt natürlich nicht, wann, genau, jederzeit kann ich der Nächste sein. Und in diesem dunklen Gefängnis hat er Bibelverse aufgeschrieben und den Mitgefangenen auf dem Weg zur Dusche hat er das denen in ihre Zellen rein zukommen lassen. Weißt, ich meine, manchmal denke ich, wenn es irgendjemand schlecht geht, was soll ich dir jetzt einen Bibelvers sagen? Ich meine, weißt, das hört sich so platt an irgendwie, weißt? Und mein, wie viel mehr jemanden, der gefoltert wird, der in so einem Gefängnis, wo du wahrscheinlich nicht lebend rauskommst, sitzt. Aber der hatte einfach so ein Vertrauen, so ein Glauben in die Kraft des Wortes Gottes. Und selbst in dieser dunklen Stunde von seinem Leben hat er einfach Licht weitergegeben. Hat er Hoffnung weitergegeben. Krass. Und ich glaube, dass wir den Heiligen Geist dafür brauchen, wenn wir solche Männer und Frauen Gottes sein wollen und selber zu Vorbildern werden wollen für andere. Martin Luther, auch in unserer Ahnengalerie da draußen, der von gerade ja in aller Munde ist, mittlerweile bei uns in Esslingen wird ja auch so ein Open-Air-Theaterstück aufgeführt über Martin Luther. Leider, ich habe auch schon so ein paar so Sachen angeschaut, was über ihn gerade alles so gezeigt und gefilmt wird. Und ist nicht alles ganz so, wie ich glaube, dass er wirklich war. Aber trotzdem, er war ein krasser Mann Gottes, der einfach die Weltgeschichte verändert hat durch die Offenbarung, die er gehabt hat. Und hey, eine Offenbarung aus dem Wort Gottes kriegst du nicht ohne Heiligen Geist. Ich meine, da brauchst du bloß in die Theologieseminare gehen. Die sind gefüllt mit Leuten, die alle versuchen, mit dem Verstand das Wort Gottes zu verstehen. Und da kommt einfach nur verqueres Zeug raus, aber kein lebendiger Glaube, kein Glaube der Kraft. Und Martin Luther war auf jeden Fall jemand, der mit dem Heiligen Geist die Bibel gelesen hat und die Offenbarung der Gnade bekommen hat und damit eine ganze, eigentlich die Weltbevölkerung freigesetzt hat. Wenn man an ihn denkt, dann denkt man einfach an diesen Martin Luther, der dann schon kräftig, hat ja auch gerne Bier getrunken und so, gell, hat auch gern gegessen und einfach war dieser mutige, kühne Mann, der seine 95 Thesen daran an die Tür geschlagen hat, egal was die anderen sagen, der hat die Bulle des Papstes hat er in der Öffentlichkeit verbrannt. Ich meine, da brauchst du echt Mut dafür. Aber was wir oft vergessen ist, dass der halt nicht immer so war. Der Martin Luther war ein total ängstlicher, eingeschüchterter Junge und junger Mann. Weil der war, ich denke einfach, dass der schon auch von Anfang an einfach sensibel war. Ein sensibles Herz hatte, auch sensibel für den Geist war. Und damals die katholische Kirche hat einfach alle Menschen so erdrückt mit ihrem Aberglaube, mit ihrem, mit den ganzen Dämonen, und wenn du, was weiß ich, so und so nicht lebst, dann kommst du in die Hölle und ins Fegefeuer und Gott, dieser Zornige. Und unter dem hat der Luther total gelitten und der war einfach ängstlich und eingeschüchtert und schüchtern. Und er hat aber einen Bund geschlossen, damals, als er da in diesem Gewitter war und Angst hatte, vom Blitz erschlagen zu werden, hat er einen Bund mit Gott geschlossen. Er wusste damals nicht, mit welchem Gott er da wirklich einen Bund schließt. Ist erstmal ins Kloster und hat sich fast zu Tode gehungert, gefastet, weil er gedacht hat, irgendwie muss ich doch diesen Gott erleben können. Und genau, der war wirklich, also seine Mitmönche, die haben teilweise gedacht, hey, wir hören nichts mehr. Einmal mussten sie seine Türe aufbrechen und er lag bewusstlos in seiner Zelle, weil er genau einfach so ausgehungert, ausgemergelt war. Bis er so in das Wort Gottes hineingekommen ist und auch einfach durch einen Mentor, der ihm da geholfen hat und er erkannt hat, wie Gott wirklich ist. Und genau. Und er dann einfach durch den Heiligen Geist zu dem Menschen geworden ist, der er, so wie ihn wir heute kennen, in Erinnerung haben, zu dem Mensch geworden ist, der letztendlich wirklich die Geschichte der Menschheit verändert hat durch die Offenbarung, die er aus dem Wort Gottes rausgeholt hat. Aber hey, und den Heiligen Geist... No way. Und noch eine tolle Frau, einfach auch, die bekannt geworden ist dafür, dass sie einfach so stark im Heiligen Geist gewirkt hat, die Catherine Kuhlmann. Die hat übrigens deutsche Eltern gehabt. Also eigentlich war es eine Deutsche. Die ist halt in Amerika aufgewachsen. Und aber ihr, wenn man von Catherine Kuhlmann denkt, dann eben, oder? Dann denkst du sofort, Heiliger Geist, und du weißt einfach, bei ihr in den Gottesdiensten, die Leute sind umgefallen, die sind geheilt worden. Teilweise, wenn sie die Straße entlang gelaufen ist, sind Leute in ihrem Schatten umgefallen, also berührt worden sind von der Kraft des Heiligen Geistes. Hammer, also wirklich krasse Frau Gottes. Aber es war nicht immer so. Die hat sich relativ früh bekehrt und hat sofort, also relativ jung angefangen auch zu predigen, war einfach voll die Gabe Gottes auf ihrem Leben. Und dann hat sie halt falschen Mann geheiratet oder, genau, will mir da kein Urteil erlauben, auf jeden Fall hat sie einen anderen Evangelisten geheiratet, der hat sich dann wohl scheiden lassen von seiner Frau und seinen Kindern, um dann mit der Catherine Kuhlmann sich zu verheiraten. Und dann waren sie ein paar Jahre verheiratet und ihre beiden Dienste, es ging einfach beides bergab. Und letztendlich haben sie sich dann wieder scheiden lassen. Wie auch immer, was auch immer da der Plan Gottes in dem Ganzen war, ich weiß es natürlich nicht. Aber die hat einfach danach wieder da angefangen, wo sie aufgehört hat, bevor das ganze Desaster begonnen hat. Und hat einfach wieder angefangen zu predigen und hat den Heiligen Geist damit reingenommen, und einfach umso mehr sie auch an Offenbarung vom Heiligen Geist umso stärker wurden einfach auch die Gottesdienste, und wir alle wissen einfach, was sie letztendlich für einen Einfluss auf ganz Amerika, letztendlich auf die Christenheit hatte, einfach durch die Art und Weise, wie sie mit dem Heiligen Geist gelebt hat. Und ein Beispiel nur, der Benny Hinn, der eben durch sie zum Heiligen Geist gekommen ist und bis heute einfach einen krassen Dienst hat, durch den Heiligen Geist. Und das finde ich einfach auch so ermutigend, weil egal, was bei dir vielleicht, sag ich mal, im Leben dazwischen gekommen ist oder schief gelaufen ist, du kannst einfach jederzeit mit Gott wieder zurück aufs Gleis kommen und einfach in deine Berufung reinsteigen. Gott sagt nicht, okay, jetzt ist vermasselt, geht nicht mehr. Sondern Gott hat immer, bei ihm gibt's immer den Weg zurück. Immer. Amen. Zurück aufs Gleis. Hier Lebensveränderung, Heilung, kraftvolle Verkündigung durch den Heiligen. Was ich halt auch stark finde. Bei ihr, Weil oft warten wir ja darauf, dass irgendjemand für mich betet, mir die Hand auflegt, ein Gespräch mit mir macht, dass ich ihm sagen kann, was eigentlich mein Problem ist, damit er ganz konkret für mein Problem beten kann. Aber bei ihr in den Gottesdiensten, die hat vorne gepredigt und einfach hier in der Menge sind die Heilungen passiert, sind Lebensveränderungen passiert. Und dass auch wir wieder da diesen Glauben entwickeln, also meine Heilung kommt von Gott und der Heilige Geist kann mir einfach begegnen, egal wo ich bin, ob mir jemand die Hand auflegt oder nicht. Und ja, das finde ich halt einfach auch so stark, weil der Heilige Geist ist da. Er ist die ganze Woche da. Er will uns, genau, er wartet eigentlich nur drauf, dass wir uns öffnen und sagen, okay, mach, sag mir, wo brauche ich noch Veränderung? Und er ist treu. Er ist treu. Halleluja. Zurück aufs Gleis. Genau, egal, ob mein, der eine oder andere hat vielleicht das Gefühl, ich bin total von meinem Gleis des Lebens irgendwie abgekommen. Oder mancher mag vielleicht denken, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mich könnte es raushauen. Egal, wo wir stehen, wir haben jederzeit einfach die Chance, zurück aufs Gleis, einfach zurück in, einfach zu Gott, in die Ausrichtung zu ihm zu kommen. Jesus sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, heute. Und bei ihm gibt's immer ein heute. Wenn wir hören, können wir jederzeit einfach an den Platz zurückkommen, den Gott uns berufen hat. Und ich liebe diese Bibelstelle, 2. Korinther 1. Vers 20 bis 23, die, kennt ihr das? Es gibt manche Bibelstellen, es gibt gar nicht genügend Farben, mit denen du die Bibelstelle anmalen kannst, weil da ist so die Liebe Gottes drin und da ist die Verheißung und da ist eben noch das Übernatürliche und wisst ihr, und so eine Bibelstelle ist das, finde ich. Da steht, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in Christus. Die ganzen Zusagen, die wir gehört haben, die ganzen Zusagen, wenn im Alten Testament Verheißung findest du das Volk Gottes, hey, nimm's für dich, weil sie erfüllen sich in Christus. Und auf das, was Christus, ach übrigens, noch ganz kurz, was ich halt auch immer cool finde, ist, wenn Leute Prophezeiungen kriegen, manche Leute kriegen echt Prophezeiungen, da wünschst du dir, ach, ich hätte so gern, warum kann nicht mal jemand über mir sowas prophezeien? Und ich habe mal mit der Ise drüber gesprochen, dass es manchmal schon auch schwierig finde, weißt, wenn manche Leute so Hammer-Prophezeiungen kriegen und, du, und dann sagt die Ise, hey, weißt du, wie ich das mache? Wenn jemand eine Prophezeiung kriegt, wo ich denke, hey, die will ich auch haben, die reiß ich an mich. Und das ist einfach so ein ganz anderes Gedankengut, weißt du, nicht dieses, ich armes Opfer, immer kriegen die anderen die tollen Prophezeiungen und ich. Aber wenn du eine Prophezeiung hörst, wo du denkst, hey, weißt du was, eigentlich gilt die mir, dann nimm sie dir, weil die Gewalttätigen reißen es an sich. Und das Wort Gottes sagt, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in Christus. Nimm dir die Zusagen, nimm sie dir und lauf damit und mach was damit. Das ist ja das Nächste, gell? Dann haben wir die tollen Prophezeiungen, tun sie in unsere Schatzkästle und da liegen sie dann. Genau, aber ich bin auch gerade dabei, meine alten Prophezeiungen wieder aufzuschreiben und genau zu gucken, wo ich da was umsetzen kann. Ne? Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. So sei es. Unsere, wir wollen das Siegel besiegeln. Wir wollen den Bund besiegeln von unserer Seite. Gott hat sein Siegel schon draufgegeben und wir wollen es bestätigen mit unserem Leben, mit dem, wie wir reden, mit dem, wie wir denken, mit dem, was wir tun. Wir wollen antworten. Unser Leben soll die Antwort sein. Gott selbst hat uns und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. Oh, hey, das war eins von den Sachen, die habe ich mir einfach immer gewünscht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Leben, ich habe mich so unsicher gefühlt. Unsicherheit, oh, das kann dein ganzes, das ist so. Aber Gott hat unser Leben auf ein festes Fundament gestellt. Das ist so ein Vorrecht, auf so einem festen Fundament zu stehen. Egal, wenn du die Nachrichten anguckst oder wie der Islam sich entwickelt, was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir was zu tun, ja, aufzustehen, zu beten und entsprechend einfach unsere Position einzunehmen. Aber er hat uns auf ein sicheres Fundament gestellt. Ich muss keine Angst vor der Zukunft haben. Ich muss mir nicht die Sorgen machen und reingehen in die Depression und wird alles immer schlimmer. Wir haben ein festes Fundament. Egal, was über unserem Leben steht, egal in welcher Situation ich gerade bin. Ich habe ein festes Fundament und ich weiß, das ist und bleibt fest. Ich bin fest gegründet in Christus und bin mit seinem Geist erfüllt. Hey, was für ein Vorrecht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Wie viel, hey, wisst ihr, wie viele Leute verfolgt sind in der, einfach in Asien und teilweise Afrika und die kennen den Heiligen Geist. Ich überleg mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und wir haben so kostbar, wir haben so viel Offenbarung und wir haben so den freien Zugang zum Wort Gottes. Wir haben den freien Zugang, wir können frei Zeugnis geben, wir können frei beten, wir können, wie gesagt, wir haben den Heiligen Geist, wir können es jedem weitergeben, den wir wollen und dass wir darin leben, in dieser Fülle, die wir haben und dass wir dankbar dafür sind und eben nicht nur immer sehen, was wir nicht haben, sondern dass wir sehen, was wir haben und dass wir in dieser Fülle leben und dass wir die weitergeben und dass wir das Potenzial ausschöpfen, das Gott in uns reingelegt hat. So drückte er uns sein Siegel auf. Ja, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Die Erfüllung im Heiligen Geist ist nicht, das i-Tüpfelchen, sondern das ist der Anfang von einem neuen Leben. Das ist das Pfand für all die Verheißungen, für all das, was noch kommt. Das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was Gott eigentlich noch in uns und durch uns machen will. Immer wenn wir in Sprachen beten, soll uns das einfach daran erinnern, das ist einfach nur eine Erinnerung an das, was Gott eigentlich übernatürlich durch uns tun will und übernatürlich durch uns fließen will. Und klar fängt er bei uns an. Der Heilige Geist fängt an, bei uns zu verändern, unsere Gedanken, unsere Gefühle, auch Heilung zu bringen, Freisetzung zu bringen, aber immer, damit wir es weitergeben können, damit wir andere freisetzen, damit wir Heilung für andere bringen, damit wir anderen helfen können, einfach aus so krankhaften Gedankenzwängen rauszukommen. Und dafür hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt, dass wir mutig und kühn sind und einfach in seiner Kraft vorwärts gehen. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen und einfach dem Heiligen Geist da neu Raum geben und ihm einfach neu unser Leben weihen.